Die zurückliegenden Jahre hatten Agravain übel mitgespielt. Schon mit 40 hatte er so alt ausgesehen, wie er jetzt war, 55. Er war selten nüchtern. Mordred, dieser kalte Irrwisch von einem Mann, schien überhaupt alterslos zu sein. Seine Jahre waren nichtssagend, wie die Tiefe seiner blauen Augen und die Modulationen seiner musikalischen Stimme. Die beiden standen im Kreuzgang des Orkney-Palastes zu Camelot und blickten zu den Falken hinaus, die im grünen Hofraum auf ihren Blöcken in der Sonne saßen. Der Kreuzgang hatte die neumodischen, ornamentierten Bögen, in deren reizvollen Rahmen die Beizvögel mit stolzem Gleichmut hockten. Ein Gärfalke, ein Habicht, ein Zwergfalkenpärchen und vier junge Merline, die man den ganzen Winter über da behalten hatte und die dennoch am Leben geblieben waren. Die Blöcke waren sauber. Die Sportsleute jener Tage hegten die Meinung, dass man, wenn man schon einen blutigen Sport betreibt, dessen Brutalität peinlichst verbergen müsse. Alle Tiere waren mit scharlachrotem spanischem Leder und Goldgerät geschmückt. Die Koppelleinen der Falken waren aus weißem Rostleder geflochten. Der Geher hatte eine schneeweiße Koppel und Fußriemen aus garantiert echter Einhornhaut, womit seine Sonderstellung betont wurde. Er war den ganzen weiten Weg übers Meer gebracht worden, aus Island, und diese Auszeichnung nun war das Mindeste, was man ihm schuldete. Mordred sagte wohltönend, »Lass uns hier verschwinden, um Gottes Willen! Der Laden stinkt!« Als er sprach, bewegten sich die Falken ein wenig, so dass ihre Glöckchen ein wisperndes Geläut anstimmten. Die Glöckchen waren, ungeachtet der Kosten, eigens aus Indien angeschafft worden, und das Paar, das der Geher trug, war aus Silber gemacht. Ein gewaltiger Uhu, der bisweilen als Lockvogel benutzt wurde, jetzt aber im Schatten des Kreuzgangs auf einer Sitzstange hockte, öffnete beim Klingeln der Glöckchen seine Augen. Ehe er sie öffnete, hätte man ihn für eine ausgestopfte Eule halten können, für ein struppiges Federbündel. In dem Augenblick aber, da sie aufgingen, war es ein Geschöpf von Edgar Allan Poe. Man traute sich kaum, es anzusehen. Rot glühten die Augen, mörderisch, furchterregend. Sie schienen tatsächlich Licht auszustrahlen. Sie waren wie Rubine, in denen Flammen loderten. Das Tier trug den Namen der Großherzog.
»Ich rieche nichts«, sagte Agravain.
Er schnupperte argwöhnisch, witterte. Aber sein Geruchssinn war verkümmert, sein Geschmackssinn desgleichen, und er hatte Kopfschmerzen.
»Es stinkt nach Sport«, sagte Mordred, gleichsam in Anführungszeichen, »und nach vollbrachten Taten, nach Edelmenschentum. Komm, wir gehen in den Garten.«
Agravain kehrte beharrlich zu dem Thema zurück, das sie diskutiert hatten.
»Es hat keinen Sinn, so viel Wesens davon zu machen«, sagte er. »Wir wissen, was gespielt wird, aber sonst weiß es keiner. Niemand hört auf uns. Aber sie müssen auf uns hören.«
Kleine Fleckchen in der Iris von Mordreds Augen brannten mit türkisfarbenem Feuer, so hell wie das Eulengefunkel. Der geckenhafte Mann mit seiner verkrüppelten Schulter, der sich extravagant kleidete, verwandelte sich ganz und gar zur Sache. Er wurde alles, was Arthur nicht war. Das unversöhnliche Gegenteil des Engländers. Er wurde der unbezwingliche Gäle, der Sprössling entrechteter Rassen, die älter waren als Arthurs Sippschaft, älter und gewitzter. Nun, da er für seine Sache entflammt war, erschien ihm Arthurs Gerechtigkeit stumpfsinnig und bourgeois. Sie nahm sich wie fade Selbstzufriedenheit aus, verglichen mit der Barbarei und dem urwüchsig wilden Witz der Pikten. Seine mütterlichen Vorfahren lebten in ihm auf, wenn er Arthur verächtlich abwies. Vorfahren, bei denen wie in Mordreds Kindheit das Matriarchat geherrscht hatte. Vorfahren, die auf blanken Pferderücken ritten, in Streitwagen angriffen, mit vielerlei Kriegslist kämpften und ihre schaurigen Festen mit den Köpfen ihrer Feinde schmückten. Marschiert waren sie, langhaarig und blutgierig, wie uns ein alter Schriftsteller berichtet, das Schwert in der Hand gegen überflutete Flüsse oder gegen den sturmgepeitschten Ozean. Sie waren jene Rasse, die jetzt eher von der irisch-republikanischen Armee repräsentiert wird, als von den schottischen Nationalisten. Eine Rasse von Leuten, die allzeit ihre Gutsherren ermordeten und dann sagten, die Ermordeten seien schuld, nicht die Mörder. Eine Rasse, die aus einem Manne wie Lincher Horn einen Nationalhelden machte, weil er einer Gallierin die Nase abgebissen hatte. Eine Rasse, die vom Vulkan der Geschichte in die letzten Winkel des Erdballs getrieben worden war, wo sie noch heute mit giftigem Groll aus einem dumpfen Gefühl der Benachteiligung und Minderwertigkeit ihren alten Größenwahn proklamiert. Es war die Rasse von Katholiken, die jedem Papst oder Heiligen ins Gesicht springen konnten. Hadrian, Alexander oder St. Hieronymus, wenn des Heiligen Politik nicht ihren Vorstellungen entsprach. Den Interessen der hysterisch empfindlichen, traurigen, geschundenen Verteidiger eines zerrütteten Erbes.
Sie waren die Rasse, deren barbarisch gewitzter, tapferer Trotz vor langen Jahrhunderten von den Fremden gebrochen worden war, die Arthur repräsentierte. Dies war eine der Barrieren zwischen dem Vater und seinem Sohn. Agravain sagte, »Mordred, ich muss mit dir reden. Man kann hier scheint nirgends sitzen. Setz dich auf das Ding da und ich setz mich hierher. Keiner kann uns hören.«
»Ich habe nichts dagegen, wenn sie uns hören. Das wollen wir doch gerade. Es sollte laut ausgesprochen werden, nicht in Kreuzgängen geflüstert.«
»Das Geflüster wird ihn schließlich doch erreichen.«
»Nein, das wird's eben nicht. Er will's nicht hören. Und solange wir flüstern, kann er immer vorgeben, nichts gehört zu haben. Man ist doch nicht all die Jahre König von England, ohne zu wissen, wie man Heuchelei handhabt.«
Agravain war es nicht wohl in seiner Haut. Sein Hass auf den König war keine Realität wie der Hass Mordreds. Ja, er hatte eigentlich gegen niemanden etwas, nur gegen Lancelot. Seine Haltung war eher die einer allgemeinen, ungezielten Bosheit.
»Ich glaube nicht, dass es Sinn hat, gegen etwas Klage zu führen, das in der Vergangenheit geschehen ist«, sagte er düster. »Wir können nicht erwarten, dass die Leute unsere Partei ergreifen, wenn alles so kompliziert ist und schon so lange zurückliegt.«
»Es mag ja lange zurückliegen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Arthur mein Vater ist und dass er mich, als ich ganz klein war, in einem Schiff ausgesetzt hat.«
»Ja, für dich mag es vielleicht nichts ändern«, sagte Agravain, »aber für andere ändert es was. Es ist ein solcher Kuddelmuddel, dass niemand mehr weiß, worum es eigentlich geht. Du kannst nicht erwarten, dass gewöhnliche Menschen sich an Großväter und Halbschwestern und derlei Dinge erinnern. Überhaupt zieht heutzutage keiner mehr wegen privater Fäden in den Krieg. Du brauchst einen nationalen Notstand. Irgendetwas Politisches, das auf den Ausbruch wartet. Du musst dich der Werkzeuge bedienen, die zur Hand liegen. Dieser John Ball zum Beispiel, der auf den Kommunismus schwört, der hat Tausende von Anhängern, die bei einer Unruhe gerne helfen würden, um ihre eigenen Zwecke dabei zu verfolgen. Oder da sind die Sachsen. Wir könnten sagen, wir treten für eine nationale Bewegung ein. Ja, wir könnten es miteinander verbinden und das Ganze Nationalkommunismus nennen. Aber es muss etwas Allgemeines und Populäres sein, das jedem etwas sagt. Und es muss gegen einen großen Haufen gerichtet sein, gegen die Juden oder die Normannen oder die Sachsen, sodass jeder ordentlich wütend sein kann. Wir müssen die Anführer der Alten werden und mit dem Schrei nach Gerechtigkeit wieder die Sachsen streiten oder die Sachsen gegen die Normannen hetzen oder die Leibeigenen gegen die Gesellschaft. Ein Banner brauchen wir, ja, und ein Abzeichen auch. Man könnte das Pfeilfort... die Swastika nehmen. Kommunismus, Nationalismus, irgend sowas. Aber bloß ein Privatkrach mit dem alten Herrn, das gibt nichts her. Überhaupt. Es würde dich eine halbe Stunde kosten, bis du es erklärt hast, auch wenn du es von den Dächern brüllen würdest.
Ich könnte brüllen, dass meine Mutter seine Schwester war und dass er mich deshalb hat ersäufen wollen.
Das könntest du, sagte Agravain.
Sie hatten, bevor der Uhu erwachte, über das gesprochen, was in früheren Zeiten ihrer Familie angetan worden war. Über ihre Großmutter Igraine, der Arthurs Vater Unbill zugefügt hatte, über die ganze längst vergangene Fehde der Gälen und Gallier, wie sie ihnen von ihrer Mutter im alten Dunlothian erzählt worden war. Diese Übeltaten, das erkannte der kaltblütigere Agravain, lagen viel zu weit zurück, waren viel zu verschwommen, als dass man sie jetzt als Waffe gegen den König hätte einsetzen können. Inzwischen aber waren sie zu Freveln neueren Datums gekommen, zu der Sünde, die Arthur mit seiner Halbschwester begangen hatte und damit aus der Welt schaffen wollte, dass er versuchte, den daraus hervorgegangenen Bastard umzubringen. Dies wären stärkere Waffen gewesen. Dummerweise jedoch war Mordred selber der Bastard. Des älteren Bruders Feigheit sagte ihm in seinem praktischer arbeitenden Gehirn, dass ein Sohn schwerlich seine Illegitimität zum Banner erheben kann, um unter diesem Feldzeichen seinen Vater zu stürzen. Außerdem war die ganze Geschichte von Arthur schon vor langer Zeit vertuscht worden. Es dünkte ihn nicht gut, dass ausgerechnet Mordred sie wieder hervorkramen sollte. Stumm saßen sie da, blickten zu Boden. Agravain war nicht in bester Verfassung und hatte Ringe unter den Augen. Mordred war schlank wie eh und je, schlank und rank und nach der neuesten Mode herausgeputzt. Das Übertriebene seiner Kleidung war eine gute Tarnung, unter der man seine verkrüppelte Schulter kaum bemerkte. Er sagte, »Ich bin nicht stolz.« Mit Bitterkeit sah er seinen Halbbruder an, wobei er mehr Bedeutung in diesen Blick legte, als der andere erkennen konnte. Mit den Augen sagte er, »Sieh dir meinen Buckel an! Ich habe keinen Grund, stolz auf meine Geburt zu sein.« Agravain erhob sich ungeduldig. »Auf jeden Fall brauche ich was zu trinken«, sagte er und klatschte in die Hände, um den Pagen herbeizurufen. Dann strich er sich mit zitternden Fingern über die Augen, stand müde da und betrachtete die Eule mit Widerwillen.